Hallo zusammen, ich bin Sarah. Willkommen in der 6. Folge von meinem Podcast Once Upon a Time in. Wie die anderen Mal vorher werden wir auch das Mal irgendwo in ein Land auf der Welt gehen und einen wahren Kriminalfall aufrollen. Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Da seht ihr, ob ihr mit dem Thema umgehen könnt oder nicht. Der heutige Fall ist für mich ein Heimatfall, so wie wahrscheinlich für viele von euch auch. Es geht um den bekanntesten Insassen von der Schweiz. Und wie er was gemacht hat, hat meine Kindheit bzw. das Handeln von meinen Eltern stark beeinträchtigt, würde ich mal sagen. Und ja, lass uns doch mal rein, wie es dazu gekommen ist, dass unsere Eltern so übervorsichtig sind und uns immer gesagt haben, wir sollen nicht mit fremden Menschen reden. Unser heutiger Fall spielt in den 80er Jahren in der Schweiz. Dieses kleine Land ist bekannt für ihre Banken, Luxusuhren, Käse und Schokolade. Das Leben in der Schweiz würde ich als sehr sicher bezeichnen. Es ist eher selten, dass was passiert und als Frau kannst du ohne Probleme nachts alleine nach Hause gehen. Doch in den 80er Jahren gibt es eine Reihe mysteriöser Mord- und Vermisstenfällen von Kindern quer durch das ganze Land. 6.8.1971, Daniel S., 10 Jahre, Kanton Basel-Land. 16.5.1980, Ruth S., 12 Jahre, Kanton Aargau. 20.3.1982, Rebecca B., 8 Jahre, Kanton Luzern. 30.9.1982, Stefan B., 14 Jahre, Kanton Schaffhausen. 14.04.1983, Loredana M., 7 Jahre, Kanton Aargau. 27.10.1993, Benjamin E., 10 Jahre, Kanton Zürich. 12.05.1984, Peter R., 7 Jahre, Kanton St. Gallen. 10.09.1985, Daniel S., 7 Jahre, Kanton Zürich. 28.09.1985, Sarah O., 6 Jahre, Kanton Wallis. 3.05.1986, Edith T., 8 Jahre, Kanton Thurgau. 17.10.1987, Christian W., 10 Jahre, Kanton Aargau. 26.08.1989, Fabien I., 9 Jahre, Kanton Solothurn. Wenn man diese Namen googelt, kommt man auf einen gemeinsamen Nenner. Sie werden alle in Verbindung mit einem Mann gebracht. Manche Taten gab er offen zu, andere stritt er vehement ab. Ich werde mich auf die Opfer konzentrieren, für die er verurteilt wurde. 6. August 1971. Der 10-jährige Daniel S. aus Basel-Land geht auf ein Dorffest bei ihm in der Nähe. Er wird von einem fremden Mann angesprochen. Der Mann überredet den Jungen, mit ihm einen Spaziergang zu machen. Ein bisschen abgelegen an einem Weiher fasst der Mann Daniel an und zieht ihm die Hose runter. Der Junge fängt an zu weinen. Aus Angst, entdeckt zu werden, erwürgt der fremde Mann den 10-jährigen Jungen. Die Leiche versteckt er im Wald. Kurze Zeit später wird die Polizei auf den Hilfsarbeiter Werner Ferrari aufmerksam. Sie verhören ihn und er gesteht den Mord an Daniel S. Er wird zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach 8 Jahren kommt er allerdings wegen guter Führung raus. 1979, nach seiner Entlassung, lebt Werner zurückgezogen. Er fühlt sich nirgends richtig zu Hause und zieht oft um. Bei Kindern fühlt er sich am wohlsten und ist viel auf Schulhöfen und Kinderspielplätzen unterwegs. 16. Mai 1980. Die 12-jährige Ruth S. aus dem Kanton Aargau fährt ihren Schulweg wie gewohnt mit dem Fahrrad. Es ist 17 Uhr. Ihre Schule ist zu Ende und sie muss nach Hause in die Nachbarsgemeinde. Ruth weiß, in 30 Minuten kommen ihre Eltern über die Hauptstraße nach. Der Weg ist mit dem Fahrrad nicht besonders weit. Sie nimmt den Feldweg. Da ist der Verkehr nicht so stark und somit sicherer als die Hauptstraße. Das Ehepaar S kommt nach Hause, aber von ihrer Tochter keine Spur. Ruth ist sehr zuverlässig. Eine halbe Stunde Verspätung ist so gar nicht ihre Art. Sofort machen sie sich getrennt auf die Suche nach ihr. Bei der Suche fällt der Mutter ein verlassenes Moped auf mit der Nummer AG80. Eine kurze Zeit später fällt dem Vater ein Mopedfahrer in 30 Meter Entfernung auf, der den Vater anschaut und danach wegfährt. Ohne dies weiter zu beachten, macht er sich wieder auf die Suche nach seiner Tochter. Er ruft ihren Namen und geht dabei den Trampelpfad entlang, der Richtung Kugelfang führt. Auf halber Strecke sieht er Ruths Fahrrad, beim Kugelfang seine tote, beinahe nackte Tochter. Sie ist mit einem alten Teppich bedeckt. Sie ist mit ihrer Socke erstickt worden, ihr wurde in die Brust gebissen und sie hat Verletzungen im Genitalbereich. Die Polizei nimmt sofort die Ermittlung auf. Als dringend tatverdächtig gilt der Mopedfahrer. Kurze Zeit später hat ein Wachmann eine Motorradjacke gefunden und sie der Polizei übergeben. Sie gehen davon aus, dass diese Jacke dem Mörder von Ruth gehört. In der Nähe der Leiche findet die Polizei auch ein Etui, das allerdings nicht der Toten gehört. Unklar ist auch, wie sie dorthin kam. Es gibt keine Kampf- oder Schleifspuren auf dem Trampelpfad. Die Polizei geht davon aus, dass Ruth in den Wald gelockt wurde. Die Eltern haben bei einem Interview versichert, dass ihre Tochter nie mit einem Fremden mitgegangen wäre. Einige Jahre später bekommt ihr Vater anonym ein Foto vom Mopedfahrer zugeschickt. Auf der Rückseite des Fotos eine Bemerkung. Dies ist der Mann, der Ruth getötet hat. Und dazu einen Namenkürzel E.R. Dieser Mann auf dem Foto hat große Ähnlichkeit mit Werner Ferrari. 27. Oktober 1983. Der 10-jährige Benjamin E. aus dem Kanton Zürich ist an diesem Nachmittag in der Nachbarsgemeinde, um für seinen Vater Scheren einzusammeln. Er wird von einem fremden Mann mit dunklem Haar, Brille und einem Schnauz angesprochen. Er fragt den Jungen, «Was machst du so alleine? Soll ich dich nach Hause fahren?» Nach einem kurzen Zögern steigt Benjamin in sein Auto ein. Der Mann im Auto war Werner Ferrari. Anstatt den Jungen nach Hause zu bringen, fährt er in ein abgelegenes Waldstück, belästigt und erdrosselt den 10-Jährigen. Wann der Junge gefunden wurde und wie er gefunden wurde, konnte ich nicht herausfinden. 10. September 1985. Der 7-Jährige Daniel S. aus dem Kanton Zürich ist an einem Dorffest. Auch er wird von Werner angesprochen und auf einen Spaziergang überredet. Sie entfernen sich vom Fest. Auch Daniel wird von Werner angefasst, der Junge beginnt zu weinen. Daraufhin wird auch er von Werner erdrosselt. Die Kinderentführungen häufen sich und die Polizei hat keine Anhaltspunkte. Werner Ferrari war zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Radar der Ermittler. Die DNA-Analyse gibt es noch nicht, zumindest in der Schweiz noch nicht. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Solche Verbrechen finden doch nicht in der wohlbehüteten Schweiz statt. Sie holen sogar Verstärkung aus Amerika und lassen Mitarbeiter des FBI einfliegen. Die Ermittler lernen, wie man korrekt Beweise sichert, Tatort fotografiert und Tatort liest. Auch was die verschiedenen Verletzungen über die Täter aussagen und wie sie zugefügt wurden. Genauso wie die korrekte Zeugenbefragung und ein Täterprofil erstellen. Kurz gesagt, sie lernen, wie die perfekte Ermittlungsarbeit in einem Mordfall geht. Leider führt das die Ermittler nicht weiter. da der Täter keine Spuren hinterlässt. Außer beim Fall Ruth hat man ein Schamhaar gefunden. Allerdings konnte man in den 80er Jahren diesen Beweis noch nicht brauchen. Es wird eine Soko gegründet, die bis heute an den ungeklärten Fällen arbeitet. 17. Oktober 1987. Der 10-jährige Christian W. aus dem Kanton Aargau ist auf einem Fest bei ihm im Dorf in einer Turnhalle. Werner spricht den Jungen an und lockt ihn vom Fest weg. Kurze Zeit später sieht ein TÜV-Fahrer, wie Werner Christian an der Hand nimmt und mit ihm die Landstraße entlang läuft. Er denkt noch, dass es sich um Vater und Kind handelt. Der Fahrer wurde allerdings von den beiden nicht bemerkt, da dieser Problem mit dem Licht hatte und somit im Dunkeln war. Kurze Zeit später fällt das Fehlen von Christian auf und die Eltern gehen auf die Suche nach ihrem Sohn. Leider wird nur die Leiche des Jungen gefunden. Er wurde erwürgt. Der Fall landet bei Aktenzeichen XY. Daraufhin meldet sich der TÜV-Fahrer bei der Polizei. 26. August 1989. Die 9-jährige Fabienne I. aus dem Kanton Solothurn ist total aufgeregt. Es ist schließlich Chilbi in ihrem Dorf. Sie will ihre Eltern überreden, dorthin zu gehen. «Mama, Papa, können wir bitte an die Chilbi gehen? Meine Freunde sind alle dort und ich will die bunten Lichter der Bahnen sehen.» Obwohl ihre Mutter sehr müde ist, beschließt die Familie I, den Jahrmarkt zu besuchen. Es ist viel los und die Freude in Fabiens Gesicht ist deutlich zu sehen. Zum Essen gehen sie in ein Festzelt. Nach dem Essen fragt Fabienne, ob sie mit einer Freundin noch ein bisschen zu den Bahnen kann und die Mutter lässt sie gehen. Die beiden Mädchen werden von Werner angesprochen, als sie gerade auf dem Weg zurück zu ihren Eltern sind. Er bietet ihnen an, sie zu begleiten. Ihnen ist schon ein bisschen mulmig zumute, trotzdem gehen sie mit dem Mann mit. Auf dem Weg Richtung Kirche bleiben sie bei einem Brunnen stehen. Werner sagt der Freundin von Fabienne, sie muss hier warten und geht mit Fabienne weg. Das Mädchen hört auf ihr Bauchgefühl und rennt zu den Eltern von Fabienne. Die machen sich sofort auf die Suche, aber leider können sie das Mädchen nur noch tot finden. Es beginnt ein Großeinsatz. Fabiens Freundin kann den Täter genau beschreiben. Eine Spur führt nach Olten zu Werner Ferrari. Sie nehmen ihn fest und er gesteht den Mord an Fabienne, Christian, Daniel und Benjamin. Den Mord an Ruth streitet er allerdings ab. Im Verhör unterschreibt er manchmal mit Werner und manchmal mit Marco. Wenn er mit Werner unterschrieben hat, ist er immer sehr geständig und offen. Wenn er mit Marco unterschreibt, gibt er nichts von sich preis. Da der Polizist Kurt Amseln die Verhöre leitet und sehr erfahren ist auf dem Gebiet, geht er bei Werner psychologisch vor. Mit Erfolg. Die Taktik des Ermittlers ist, Verständnis für den Täter zu zeigen und so sein Vertrauen zu gewinnen. Aber zuerst einmal, wer ist Werner Ferrari eigentlich und wie ist er aufgewachsen? Werner Ferrari wurde 1946 geboren. Nach der Geburt lebt er bei seinen Großeltern, da seine Mutter bei seiner Geburt erst 18 Jahre alt war und restlos überfordert. Irgendwann waren auch die Großeltern überfordert und er kam in ein Kinderheim. Später nahm seine Mutter ihn auf. Für Werner beginnt nun ein Albtraum. Die Mutter zeigt keinerlei Liebe. Sie hat keine tröstenden Worte oder Umarmungen für ihren Sohn. Auch wenn es ihm richtig schlecht geht, nicht. Einmal zog sein Stiefvater den kleinen Werner zum Waschbecken, füllt es mit Wasser, packt den Jungen an der Hüfte und drückt den Kopf unter Wasser. Der Junge wehrt sich, aber es nützt nichts. Irgendwann lässt die Mutter sich scheiden. Werner kommt wieder ins Kinderheim. Das Kinderheim sowie die Tatsache, dass Werner von seiner Mutter wie ein Möbelstück hin und her geschoben wird, ist für den kleinen Jungen sehr verstörend. Mit 16 kommt er wieder zur Mutter. Er nimmt eine Stelle als Hilfsarbeiter an, die er bald wieder verliert. Er fängt an, Brände zu legen, bricht an diversen Orten ein und spielt mit Kindern. Mit 18 kommt er in die Erziehungsanstalt, wo er bald drauf wieder ausreist und straffällig wird. Mit 19 kommt er in die Psychiatrie. Die Therapeuten sagen über ihn: Er ist ein kontaktarmer Einzelgänger, bei dem sich viel Wut angestaut hat, die er durch Straftaten abbaut. Zudem hin warnen die Ärzte von einer pädophilen Störung. Nach 20 Monaten wird er aus der Klinik entlassen. 1994 war der erste Prozesstag. Dieser mussten sie abbrechen, da Werner das Geständnis zurückgezogen hat und die Beweislage sehr dünn ist gegen ihn. 6 Monate später, am zweiten Prozesstag 1995, wurde Werner in 5 Fällen angeklagt. 4 davon hat er gestanden und der Fall von Ruth hat er immer noch abgestritten. Es kamen Details ans Licht, die nur der Täter wissen konnte. Ein Journalist hat sich mit dem Fall Werner Ferrari und Ruth S. beschäftigt. Dieser hat einen Artikel in einer Zeitung veröffentlicht, daraufhin meldet sich Hannah, die mit Ruth zur Schule ging. Sie behauptet, dass ihr Onkel, der sie jahrelang missbraucht hat, auch Ruth missbraucht und getötet hat. Hannah hat Ruth in den Wald gelockt und konnte detailliert beschreiben, was passiert ist. Sie beschuldigt E.R. des Mordes an Ruth. Ruths Vater zeigt der Polizei dieses Foto, das er bekommen hat, und es stellt sich heraus, dass E.R. Werner Ferrari sehr ähnlich sieht. Da E.R. schon tot ist, exhumiert man die Leiche und vergleicht den Bissabdruck auf Ruths Brust und die DNA des Schamhaars mit dem Toten. Bingo! Sie haben den Mörder von Ruth S. gefunden. 2007 strebt Werner Ferrari einen Revisionsprozess an. Er wurde freigesprochen im Fall Ruth S., aber am Strafmaß ändert sich nichts. Er sitzt immer noch lebenslänglich für die anderen 4 Kindermorde. Frühestens in 15 Jahren kann er einen Antrag auf Entlassung stellen. Allerdings ist das neue Gutachten nicht zu seinen Gunsten. Die anderen Fälle konnten ihm nie nachgewiesen werden. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber in meiner Kindheit war der Fall mega präsent. Weil uns hat einmal, als wir mit der Mami oder Kilby waren, ein Mann angesprochen, hat uns gesagt, dass er in einem Schloss wohnt und dass er ganz viele prominente Freunde hat, so wie irgendwie Pamela Anderson oder so. Ich weiß auch nicht, die war halt dazu mal mega der Hype. Dann hat er uns so gesagt, wir sollen das nächste Mal an sein Fest kommen und da sind alle Promis dort. Und dann ist meine Mami hellhörig geworden, hat nach seinem Namen im Telefonbuch gesucht, was sie natürlich nicht gefunden hat. Ist sie zu der Polizei gegangen, die hat natürlich auch nichts machen können und hat so gesagt, ja, sie wollen noch ein paar Männer mehr an den Kilby aufstellen, um zu schauen, ob fremde Männer Kinder ansprechen. Und ja, da hat sie uns die Geschichte von Werner Ferrari erzählt und dass wir auf keinen Fall unter keinen Umständen mit fremden Menschen sollen reden, mitgehen, einfach ignorieren, einfach wegrennen, wenn einer kommt. Und dann irgendwann hat es nochmal einen Fall gegeben. Und zwar bin ich mit ein paar Freunden in der Party gsi, der Nachbargemeinde. Am Kollegen, seine Mami hat uns hingefahren und meine Mami hat uns wieder abholen sollen. Und nachher waren wir so am Ballspielen gewesen. Und dann ist unser Ball über den Haag gegangen. Und dort war ein Mann gewesen, der hat uns schon länger beobachtet, aber wir haben natürlich nicht mit Fremden reden. Und dann haben wir ihn aber einfach nur gefragt, ob er uns den Ball überrühren kann. Und er so, ja, ich rühre ihn schon über, ihr müsst einfach zuerst mit mir reden. Und wir so, nein, wir dürfen nicht mit ihm reden. Und nachher so, ja, aber wenn ihr nicht richtig könnt mit mir das Gespräch anfangen, gebe ich euch den Ball nicht. Und dann wollte er uns an den Haag locken und dann hat irgendeine junge Frau das gemerkt und ist zu dem Mann. Und hat gesagt, er soll sofort den Ball übergeben und unser Kind in Ruhe lassen. Sonst die Leute sind sofort der Polizei. Ja. Und dann ist der mit dem Ball abgehauen. Wir haben natürlich keinen Ball mehr gehabt. Wir waren mega traurig. Und dann hat sie meine Mami angerufen. Und sie ist uns dann geholt. Und ja, dann hat sie uns auch gesagt, wirklich unter keinen Umständen mit Fremden reden. Das ist so nicht gut und so. Und es war eigentlich auch relativ enttäuscht gewesen für uns, dass wir doch mit Fremden geredet haben. Ist dann auch zu der Polizei gegangen wieder. Und ja, ich glaube, es hat noch so öfters so Vorfälle gegeben, wo einfach fremde Männer uns angesprochen haben. Und ja, wie ist es bei euch gewesen? Habt ihr auch so Erfahrungen gemacht? Habt ihr überhaupt schon etwas von dem gehört von Werner Ferrari? Schreibe mir doch ein Mail unter onceuponatimein.podcast@gmail.com. Da freue ich mich darauf, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und bis nächsten Monat. Tschüss.